Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Marie Kilk.
Marie, hast du schon mal auf der Leipziger Buchmesse live einen Podcast aufgenommen?
Nein, ich bin überhaupt zum allerersten Mal auf einer Buchmesse in meinem Leben. Ich freue mich total, hier zu sein.
Du warst sehr interessiert an dem Reklamstand, habe ich direkt gemerkt von Anfang an.
Ja, und das werden wir auch noch hören, warum.
Wir freuen uns sehr drauf, was wir vorbereitet haben, weil wir machen eine Spezialfolge rund um Literatur und Bücher und aber auch letztlich die Frage, was machen eigentlich Medien in der Zukunft der künstlichen Intelligenz? Also gar nicht unbedingt jetzt, sondern das, was jetzt passiert, wo führt uns das hin? Wie sehen denn Bücher, Medien, Unterhaltung generell in Zukunft aus?
Genau, ihr werdet hören, wie Bücher vielleicht interaktiv gemacht werden können, was das mit uns macht, ob wir alle dann süchtig nach interaktiven KI-Erzählungen werden in der Zukunft und aber auch, wie wir uns darauf vorbereiten können, was wir für Tipps haben für uns selber im Alltag oder auch für Kinder und Jugendliche.
Das ist der KI-Podcast live auf der Leipziger Buchmesse. Ich bin Gregor Schmalzried.
Und ich bin Marie Kilk.
Und ich fange an mit einem direkten Live-Beispiel. Ich habe heute Morgen noch im Hotelzimmer eine Weile gewerkelt, und zwar in ChatGPT, also dem Chatbot, der mittlerweile am geläufigsten ist. Und zwar habe ich da einen gemeinfreien Text eingegeben. Ich wollte kein urheberrechtlich geschütztes Buch nehmen. Also habe ich überlegt, was ist denn was ich gerne mal in neuem Gewand hören will. Und ich dachte mir, Faust. Wahrscheinlich ist es Faust, also habe ich Faust, den kompletten Text, den gibt's online, in die KI reingeladen und habe gesagt, so, ich würde jetzt gerne mit dir ein Rollenspiel machen, lieber Chatbot. Ich hätte gerne, dass ich so tue, als sei ich die Bedienung in einem Pizzarestaurant und du bist Mephistopheles. Und weil die KI ja dadurch, dass sie quasi diesen ganzen Text gefüttert bekommen hat von mir, so ein bisschen wusste, wie Mephisto so drauf ist, wie der so redet, was der so macht, können wir das mal durchspielen.
Und ich darf die Bedienung im Pizzashop sein.
Genau, also wir spielen das jetzt mal live durch. Ich habe hier jetzt so eine Aufnahme davon, wie das klingt, was der Chatbot geantwortet hat, wie die KI sozusagen Mephistos Rolle spielt.
Okay. Willkommen in Maries Pizzaladen. Was darf sein?
Mit Ehrfurcht trete ich ein in deine Halle, wo dampfend Fett und Glut regieren pralle. Ein Teufel bin ich, doch mit feinem Sinn. Drum sag, was habt ihr Feuriges heut drin? Ein Kränzlein wohl aus Teig, mit Käs garniert, das in des Ofens Schoß zur Lust mutiert. Bring her, o Kind, die schärfste aller Arten, denn selbst in Höllenglut will ich nicht warten.
Ich verstehe das jetzt mal als Diavola. Noch was zu trinken?
O sprich nicht bloß in solch profanen Tönen, denn Trank und Speis in mir nach Würde dröhnen. Ein Feuertrunk, kein Wasser, das nur rinnt, ein Kelch, der selbst den Satansschlund gewinnt. Doch mangelt's dir an solchem edlen Saft, so sei's ein Trunk mit teuflischer Kraft. Ein Cola, schwarz wie meine eigene Galle, gleich sprudelnd Groll in höllischer Kristalle.
Alles klar, 13,50 € bitte.
Ha, Geld, der sterblich schnöde Zauberstein, der selbst den reinsten Geist macht klein. Doch sei's, ich zahl in Münzen dieser Welt, wenn auch mein Herz auf höherem Wert gestellt. Hier nimm, o Hüter dieser glühenden Schwelle, die Silberseelen klingend, kalt und helle. Doch merk es dir, du Sohn der kurzen Frist, wer Mephisto speist, den Mephisto nicht vergisst.
Wow. Unangenehm. Also Menschen, die mal in Gastrogewerbe gearbeitet haben, die kennen vielleicht diese Art von Kunde. Ein bisschen nervig. Ich fand es ganz toll, wie er erst gesagt hat, dass er eigentlich einen Wein aus dem Höllenschlund möchte. Aber wenn wir das nicht haben, dann geht auch eine Cola.
Geht auch gerne eine Cola, ja. Das ist wirklich eine von diesen Sachen, wo ich vor wenigen Jahren eigentlich noch total selbstbewusst überall rum erzählt habe, was ein Niveau ist, was KIs nie erreichen werden. Also niemals wird eine KI so schreiben können. Und Reime und überhaupt der Kontext, so ein Gedicht zu schaffen, wo das Ende zum Anfang passt und dann auch noch irgendwie was metrisch Interessantes drin ist, habe ich schon eine Zeit lang erzählt, das kriegen die Maschinen niemals hin und habe mich getäuscht.
Und das ist deswegen auch spannend, weil es uns natürlich in den Raum der Literatur bringt. Wir gehen jetzt mal weg vom Reimen und Dichten und ein bisschen zur Prosa. Wir haben nämlich zwei E-Mails bekommen. Wir kriegen auch für diejenigen, die uns zum ersten Mal hören, immer total spannende Zuschriften von unseren Hörerinnen und Hörern. Und zwei von denen haben uns so ein bisschen das Gleiche erzählt und das wollten wir hier heute mal mitbringen.
Ja, was mich voll gefreut hat, ist die E-Mail von Felix aus Vechta in Niedersachsen. Der hat nämlich über ein Buch geschrieben, das ich auch kenne, Der Schatten des Windes von Patrick Rothfuss. Und er hat gesagt, er hat das schon, ich glaube, 15 bis 20 Mal gelesen, meinte er. Und ist dann jetzt irgendwann draufgekommen, dass anstatt das ein 21. Mal zu lesen, dass er das interaktiv machen möchte. Und mit Hilfe von einem Chatbot, dem er beschreibt, was er sucht, dann sich selber in diese Geschichte reinschreibt. Das heißt, er hat gesagt, er finde mir einen Charakter, den Charakter spiele dann ich. Und das soll ein Schüler sein, der an dieser Zauberuni, um die es viel in dem Buch geht, der da einfach auch ein Leben hat, irgendwie seinen Alltag erlebt und eigentlich gar nicht so viel zu tun hat mit dem Hauptprotagonisten in dem Buch, aber halt immer wieder so Schnittstellen hat. Und während der Protagonist die typische Geschichte des Buchs erlebt, die er halt schon 15 Mal gelesen hat, möchte er dann einfach interaktiv in dieser Welt seine eigenen Abenteuer erleben. Und ich fand das total cool, weil es ist auch ein Buch, das einen so reinzieht. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie schön das dann ist, in dieser Welt zu sein. Und auch die Idee, dann so eine Nebenrolle zu spielen, fand ich richtig smart. Er schreibt zum Beispiel auch, dass er den Hauptcharakter, ich glaube Quoth spricht man ihn aus, einmal traf ich ihn sogar in der Kantine und er war überraschend unsympathisch zu mir. Also wer das Buch kennt, weiß, es passt auch ganz, ganz gut zu diesem Charakter. Aber ja, kann ich mir richtig gut vorstellen, wie man dann, er schreibt, abends im Bett liegt und dann einfach mit dem Handy in der Hand sich per Chat diese Geschichte ganz neu erzählen lässt und selber erzählt.
Das ist das Schöne an künstlicher Intelligenz oft, dass sie so individuelle Use Cases zulässt. Also dass man nirgendwo jetzt so einen Button bekommt in diesem Chatbot, hier mach doch das damit, sondern jemand sitzt zu Hause und denkt sich, hey, das könnte ich mal ausprobieren, funktioniert das eigentlich? Eine andere Hörerin von uns, Maria, hatte das Gleiche. Das war eine andere Zauberschule, mit der ich aufgewachsen bin, nämlich Hogwarts. Die ist jetzt in Hogwarts unterwegs, erlebt da ihre eigenen Storylines. Da ist ja auch ganz ähnlich, dass ich mir mal vorstelle, dass die richtigen Schüler da irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen genervt davon sind, dass es immer nur um Harry geht und immer am Ende des Schuljahres bricht die Hölle los, weil Harry Potter irgendwas angestellt hat und die normalen auch Schüler wollen einfach ihre Ausbildung machen. So.
Auch so ein unsympathischer Hauptcharakter eigentlich, ne? Wenn man nicht gerade durch ihn fokalisiert, dann ist es bestimmt ziemlich nervig.
Und Maria fand das auch total spannend und spielt da gerne mit rum. Und das wollten wir auch mal ein bisschen ausprobieren anhand von, ja, jetzt keinem urheberrechtlich geschützten Werk, weil ich wollte wirklich das komplette Buch dann da reinladen. Deswegen haben wir nochmal den Faust hergenommen, weil der bietet sich da einfach gut an. Und da habe ich was ganz Ähnliches gemacht. Wir haben uns mal inspirieren lassen von unseren zwei Hörern und ich habe den kompletten Text reingeladen und habe gesagt, schreib mir mal eine neue Figur in diese Geschichte. Also eine Figur, die nicht drin ist im originalen Faust, aber der sozusagen während der Handlung sich so da so rein bewegt und allmählich mit den Figuren anfängt zu interagieren. Und dann habe ich den Link Marie geschickt. Und was ist dann passiert?
Gregor hat mir den Link geschickt und gesagt, bereite dich schon mal auf die Folge später vor, hier mit unserem KI-generierten Faust. Und ich fange an durchzuscrollen. Und ich lese und lese und denke mir ganz schön lang und ganz schön gut. Und ich markiere mir die ganze Zeit meine Lieblingsstellen, bis ich irgendwann an eine Stelle komme, ich weiß jetzt nicht mehr, welche es war, der Worte sind genug gewechselt, nun lass mich endlich Taten sehen. Nämlich so, Moment mal, das kommt mir bekannt vor. Und in dem Moment ist mir aufgefallen, dass ich die ganze Zeit den Original Faust gelesen habe. Dachte, es wäre KI und mich total davon habe beeindrucken lassen.
Also ich habe auch nicht jedes Wort jetzt so parat. Insofern verstehe ich gut, wie das passieren kann.
Ich habe nicht immer am Anfang angefangen. Ich bin so ein bisschen durchgescrollt. Ich wollte ja irgendwo
hin. Es war schon sehr viel. Du hast da geguckt und es ist sehr viel Text. Die Geschichte, die dann rausgekommen ist, ist auch gar nicht so kurz. Wir können die gerne in die Shownotes auch noch stecken, wer die komplett lesen möchte. Es geht um einen Mönch, Amandus heißt der, der hat so eine Art Vision und spricht auch schon, also da würde ich jetzt, wenn Goethe-Experten im Publikum sitzen, denen da die Entscheidung überlassen, ob das gut ist oder nicht. Aber der sagt zum Beispiel, wohin, o Herz, sollst du noch schlagen? Was wiegt mein Schritt auf moosgem Stein? Ich spür's, bald werd ich fragen, die niemand wagt, allein zu schreien. Was schon mal ganz gut klingt, wenn man länger drüber nachdenkt, dann macht's nicht wirklich Sinn.
Also ich find's gut bis zum Wort schreien.
Das bringt schon, irgendwie raus. Ja, aber er sagt Fragen und naja. Also Amandus ist dann so ein bisschen unterwegs und der trifft den Erdgeist, den auch Faust trifft am Anfang. Und dann trifft er, und da geht der Plot quasi richtig los, Gretchen. Und das ist auch wirklich smart. Also die Story ist jetzt so, dass Gretchen hat schon Faust einmal getroffen, aber es ist quasi bevor das wirklich alles richtig losgeht in der Handlung. Also bevor es richtig schlimm wird. Und Amandus hat sozusagen das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Er möchte Gretchen davon abhalten, dass sie zu sehr mit diesem Faust was anfängt. Und versucht sie zu überzeugen. Und das funktioniert aber nicht so richtig. Und dann entscheidet sich, also das ist über so mehrere Kapitel, Amandus Mephisto selbst zur Rede zu stellen. Und die treffen sich dann auf so einem Friedhof auch. Also das ist ganz stimmungsvoll. Und da wollte ich jetzt auch noch mal ein paar Stellen vorlesen, weil da fand ich schon wirklich spannend, was dabei rauskam. Also Mephisto sagt, du suchst mich, welch ein frommer Schritt, ein Ketzer, der zum Ketzer bitt. Amandus nicht, der Mönch verbannt, der jetzt den Teufel wichtig fand. Und dann passiert was ganz oft passiert bei diesen Tools, nämlich es sind so ein paar Zeilen, wo man sich denkt, wow, das ist ja nicht schlecht. Und dann passiert irgendwas Komisches. Dann passiert nämlich, Mephisto sagt weiter, was kann ich tun? Ein Spiel, ein Reim, ein Kelch, ein Tanz, ein Glas mit Schleim? Also es kommt da so auf einmal, ja. Das Glas mit Schleim. Da hat er einen Reim auf Reim gebraucht wahrscheinlich. Und ich schätze, ja. Goethe wäre was Besseres eingefallen.
Aber es ist ein Reim. Also wirklich vor ein paar Jahren waren wir da ganz woanders.
Und dann am Schluss, also Mephisto sagt, der verspottet ihn dann so und sagt, was willst du eigentlich machen? Und Amandus sagt, nein, ich bin hier nicht zum Krieg. Ich weiß, dass ich zu Boden lieg. Wenn ich mit dir in Klingen spring, doch hör mich an und nichts gering. Lass sie leben, lass sie frei, die Maid, das Kind, du weißt, wer es sei. Verführ den Mann, verdirb die Welt, doch rühr das Herz nicht, das noch fällt. Also lass Gretchen in Ruhe, damit du Faust kannst du haben, aber lass doch sie wenigstens. Und das ist von meiner Verständnis der Handlung auch eigentlich ein interessanter neuer Twist in der Handlung, oder?
Das ist auch was anderes, glaube ich, wenn man es hört, also wenn man dann die Highlights vorgelesen bekommt von dem, was jemand anders generiert hat. Wenn man selber sich mit den Tools auseinandersetzt, einige hier nicken, ich sehe, manche von euch machen das, das entwickelt so eine richtige Sogwirkung, weil es ja interaktiv ist, also weil ich immer selbst gefragt bin auch, auf das Generierte zu reagieren und weil aber auch dadurch, dass die KI einfach mittlerweile wirklich gut ist und mir ständig so Überraschungsmomente liefert, das fast süchtig macht, dann die Geschichte weiterzulesen, obwohl die Geschichte nicht gibt und dann in dem Moment, bevor ich meine Frage gefragt habe, noch niemand da ein Ende für diese Geschichte geschrieben hat. Ich kann es beeinflussen und also ich merke dann, wenn ich mit diesen Tools arbeite, dass ich da echt einfach teilweise stundenlang immer wieder diesen Knopf drücke. Es hat ja auch was von einem Spielautomat. Ne? Jedes Mal, wenn ich den Knopf drücke, kommt wieder was Neues raus. Manchmal ist es Quatsch, manchmal ist es nicht so spannend. Aber vielleicht sind das die Momente, die mich dann sogar erst recht motivieren, dass ich nochmal drücke. Weil ja gerade vor 3 Fragen kam ja dieses tolle Gedicht oder dieser spannende Moment und auf den warte ich dann immer wieder.
Und das führt uns auch, wir waren jetzt in der ersten Hälfte der Folge ein bisschen lustig unterwegs und haben viel rumgespielt, aber das führt uns natürlich auch ein bisschen zu kritischeren Tönen, sage ich mal, weil diesen Mechanismus von ich ziehe mal am einarmigen Banditen und guck, was rauskommt, das kennen wir ja auch nicht nur aus Chatbots, das kennen wir auch in anderen Bereichen, wo KI eingesetzt wird, zum Beispiel für diejenigen, die auf TikTok sind ab und zu oder auf Instagram oder in eigentlich jedem anderen sozialen Netzwerk, da funktioniert das ja eigentlich ganz ähnlich.
Allgemein, also auch wer jetzt vielleicht nicht auf TikTok ist oder nicht täglich sich in Chatbots eingräbt, kennt das vielleicht so, dass wir viel, wenn wir auf die Medienwelt gucken, merken, dass es da Verschiebungen gibt. Dass einfach ganz früher, als noch gedruckt wurde, als die ersten Bibeln gedruckt wurden, tatsächlich ja darum ging, dass Texte nützlich sein müssen, dass sie einen bestimmten Zweck haben. Nämlich die Religion. Später dann sich das hinentwickelt hat zu, es darf auch einfach Unterhaltung sein, die Unterhaltung darf auch banal sein. Und dass wir jetzt eben auch immer mehr merken, es gibt so eine Fragmentierung und es ist für viele Leute immer seltener, dass man sich wirklich hinsetzt mit einem Buch und dann stundenlang sich wirklich nur mit dem einen Text auseinandersetzt, sondern die Handys, die sozialen Medien, die machen das möglich für uns und machen uns auch in gewisser Weise süchtig danach, dass wir ständig auf der Suche nach Neuem sind. Also dass es gar nicht mehr nur um Unterhaltung und Zerstreuung nur geht, sondern tatsächlich auch um Aufmerksamkeit, die total zerstückelt werden kann auch dadurch.
Und aber auch nicht nur Neues, weil du hast gerade Neues gesagt, aber das Perfide ist ja eben, dass es teilweise neu ist. Also es kann immer was Neues sein. Wenn man auf TikTok ist, dann ist das wirklich ein bisschen spooky, wie man einfach denkt, ja, ich habe ja, kommt bestimmt gleich wieder ein gutes Video. Und dann bleibt man da drin, selbst wenn man eigentlich nur noch Schrott sieht, wenn man hat sein Gehirn irgendwie darauf trainiert, dass es lohnt sich schon. So früher oder später wird wieder was kommen und dann kommt wieder was, was man gut findet und dann wieder nicht mehr. Und dann 2 Stunden später guckt man hoch und 2 Stunden sind rum und meint sich, was war hier eigentlich los? Und erinnert sich auch in gar nichts mehr. Also es ist leere Kalorien im Grunde genommen, nichts Wertvolles.
Und es ist auch mittlerweile medizinisch belegt, also sowohl in qualitativen Studien, in Umfragen, wenn man Leute, die viel Social Media nutzen, fragt, wie es ihnen damit geht, dass es halt sowohl extrem effektiv ist, wie diese Algorithmen funktionieren, als auch den meisten Leuten eigentlich nicht gut tut. Und Leute auch wirklich berichten, und das ist auch was ich von mir selber kenne, ganz ehrlich, man wird da eingesogen von jetzt zum Beispiel dem Handy, von so einem Short-Video-Feed, und man fühlt sich nicht gut dabei. Also das, was ich sehe, ist zu einem ganz kleinen Prozentsatz interessant. Nicht, dass da nicht auch tolle kulturelle Sachen stattfinden und wirklich spannender Content, aber der muss halt dann dazwischen auftauchen und ganz viel von meinem Scrollen ist eigentlich eher so die Hoffnung, dass noch was Spannendes kommt, aber trotzdem kann ich mich nicht losreißen. Und das ist halt so klug, wie diese Algorithmen gemacht sind und aber auch, wie der Content sich anpasst, weil um erfolgreich zu sein im Internet, muss man ja eben auch diesen Algorithmus bedienen. Also man muss auch seinen Content auf eine Art erstellen, der dann TikTok beispielsweise gefällt. Man findet da ganz viele Videos, die ein Loop sind, also wo quasi das Ende dann eigentlich nahtlos wieder anschließen kann an den Anfang vom Video. Das ist nicht nur so, weil das eine interessante Kunstform ist und cool ist, dass man das machen kann, sondern das ist, weil die Plattform misst, wie oft eine nutzende Person dieses Video angeguckt hat. Und wenn man natürlich die Nutzenden ein bisschen verwirrt und nicht genau klar ist, wann endet das Video oder gucke ich es gerade eigentlich schon zum zweiten Mal, dann sagt das dem Algorithmus, also suggeriert dem Algorithmus, dass das Video interessanter sei. Und deswegen machen das jetzt alle.
Ich würde sagen, wenn wir jetzt einmal so uns erlaubt haben, in den Swimmingpool des Kulturpessimismus unsere Zehen reinzutunken, dann gehen wir doch komplett rein. Ich habe die ganze Zeit schon hier auf dem Tisch ein sehr, sehr dickes Buch liegen. Das war so ein bisschen die Vorbereitung dafür, wenn da ein Buch liegt, dann wird das auch noch rausgeholt. Weil das beschreibt, finde ich, ganz eindrucksvoll so das, wovor wir eigentlich alle Angst haben. Ist das Buch Unendlicher Spaß, Infinite Jest von David Foster Wallace. Es ist gigantisch dick. Ich habe das zum Glück gelesen, als ich Student war und noch die Zeit dafür hatte, weil mittlerweile wäre das, glaube ich, nicht mehr drin. Es ist Anfang der 90er geschrieben worden, also tatsächlich nichts super Aktuelles. Also es ist ein Gespräch, was wir seit über einem Jahrhundert führen, aber da nochmal ganz interessant auf den Punkt gebracht. Und es geht da drin um einen besonders unterhaltsamen Film. Ich möchte mal hier was vorlesen auf Seite 790. Ich habe eine Weile gebraucht, um diese Stelle zu finden. Genau, also es geht um eine unanschaubare Unterhaltungspatrone. Patronen sind so das Medium da, das ist quasi deren DVD. Aus dem Untergrund, die anfangs auf erratische Weise an den scheinbar zufälligsten Orten auftauchte. Ein Film, der, wie General, bei Briefings zu verstehen gegeben wurde, gewisse Eigenschaften hat, sodass jeder, der ihn je gesehen hatte, für den Rest seines Lebens nur noch den einen Wunsch verspürte, ihn noch einmal zu sehen und noch einmal und so weiter. Und er beschreibt dann, dass dieser Film an verschiedenen Orten mal wieder aufgetaucht ist und dass der eigentlich als eine Art Biowaffe eingestuft wird vom Militär. Und dann hier 2/3 der Besucher eines Avantgarde-Filmfestivals im Hörsaal für Unterhaltungsstudien waren verloren, bevor ein nüchterner Hauswart die Stromversorgung des gesamten Gebäudes lahmgelegt hatte. All diese Leute sind jetzt in geschlossenen Anstalten, gefügig und kontinent, aber leer wie die Tiefenebene eines vom Rückenmark gekappten Reptiliengehirns. Der Sinn des Lebens dieser Menschen war auf einen so winzigen Brennpunkt geschrumpft, dass keine andere Aktivität oder Beziehung ihre Aufmerksamkeit beanspruchen konnte, verfügten jetzt ungefähr über den mentalen, geistigen Horizont einer knienden Waldameise, hat ein Diagnostiker vom CDC gesagt. Also es beschreibt quasi einen Film, der so unterhaltsam ist, es wird nie genau gesagt, was da drin passiert, nur dass er wohl keine wirkliche Handlung hat und einfach aus irgendwelchen zusammengewürfelten Szenen besteht. Aber Leute können nicht weggucken und gucken den teilweise so lang, bis sie verdursten. Also das ist die Story.
Klingt so, als ob das Buch auch kein Happy End hat.
Ja, es hat gar kein Ende, ehrlich gesagt. Ich habe das Ende auch nicht verstanden.
Ich merke auch gerade, dass ich dich nach dem Ende frage, weil wenn ich diesen Schinken sehe, also das ist ja auch eigentlich genau das, worüber wir sprechen. Ich überlege jetzt, ob ich das Buch lesen will oder nicht, war inhaltlich total interessant, aber ich bin nicht sicher, ob ich die mentale Aufnahmefähigkeit habe für so ein Werk von mehreren hundert Seiten. Und das
genau,
liegt, glaube ich, auch daran, dass ich einfach so gewöhnt bin, kurzen Content zu kriegen. Also nicht jetzt wie in dem Fall einen Film, der mich verhungern lässt, aber halt viele kurze Videos, wo ich dann schon manchmal denke, wow, wo sind die letzten 90 Minuten hin?
Das Buch erlaubt einem quasi nicht, sich da so leicht einfach hinzusetzen und einfach mal sich berieseln zu lassen, sondern man muss sich so ein bisschen da reinzwingen. Ist auch nicht jedermanns Sache. Also ich verstehe auch gut, dass es Leute gibt, die mit diesem Buch überhaupt nichts anfangen können. Aber sicher auch mal reinzugeben, wo man vielleicht nicht genau weiß, was einen erwartet. Und vielleicht das, was erstmal nicht gut findet und so ein bisschen braucht, um sich ein bisschen daran reiben kann. Das ist ja eigentlich auch das, was Literatur ausmachen kann. Und ich glaube, das muss auch nicht so sein, dass das mit KI nicht mehr geht. Also es ist nicht unbedingt ein Selbstläufer, dass wir das jetzt verlieren. Wir müssen nur vielleicht überlegen, wie wir damit umgehen und wie wir das machen.
Ja, und wo er recht hat, ist, glaube ich, dass Medien, Literatur, Filme schon auch in der Lage sind, unsere Gehirne zu verändern. Also uns eigentlich gute Ideen geben können, aber halt auch in der Art, wie wir Content rezipieren oder konsumieren, dass das halt auf die Dauer was mit uns macht. Wenn wir jetzt noch ein bisschen pessimistischer werden dürfen, darf ich noch eine...
Wir sind mir ein bisschen viel zu fröhlich jetzt die letzten 10 Minuten über.
Wir haben am Ende ja auch noch Tipps. Also wir werden das noch ins Konstruktive drehen, hoffentlich. Aber was wir ja gerade sehen, was KI machen kann, generative KI, ist also eigentlich diese Unterhaltung, die schon jetzt extrem gut funktioniert, noch ein Stück passender zu machen für uns. Bis jetzt, die Algorithmen, die wir beschrieben haben, die Kurzvideos, die mir vorserviert werden, die passen extrem gut zu dem, was ich in dem Moment brauche, weil der Algorithmus gelernt hat, was mich interessiert. Also weil er einfach weiß, okay, wenn irgendwie Montagabend ist und Marie ist am Handy 18 Uhr und scrollt durch, dann will die ein Kochvideo sehen, was interessant ist. Und am liebsten soll im Hintergrund ein Hund vorbeilaufen oder irgendwie so. Die Maschine weiß, was für mich funktioniert und wie sie mich dranhält. Nur bislang musste der Algorithmus dann was finden. Also die Maschine war quasi angewiesen darauf, dass irgendein Mensch auf der Welt dieses Kochvideo gemacht hat und im Hintergrund ein Hund vorbeigelaufen ist. Und die Idee jetzt, die auch keine Fiktion ist, sondern wo Firmen wie Meta tatsächlich schon drüber nachdenken, ist, kann man das in Zukunft nicht einfach komplett weglassen, dass irgendein Mensch diesen Content erstellen muss, sondern können wir nicht einfach, wenn wir wissen, was Marie gerade um 18 Uhr am Montagabend braucht, das einfach direkt generieren?
Genau, das sehen wir schon. Wir haben vor kurzem, erst vor 2 Wochen im Podcast darüber gesprochen, dass auf Instagram und anderen Social-Media-Plattformen vermehrt KI-generierte Videos auftauchen und auch wirklich KI-generierte Videos, die keine KI-generierten Videos sein müssten. Also teilweise sind das sehr bizarre, komische Videos. Teilweise sind es einfach aber nur süße Hunde, die irgendwo im Schnee spielen. Und ich denke mir, gut, das gibt's eigentlich schon, aber es gibt jetzt halt noch viel, viel, viel mehr davon, weil es natürlich sehr viel leichter ist, so ein Video automatisch zu generieren, als einen süßen Moment zu finden. Und wenn es einfach 1000 von diesen generierten Videos gibt und nur ein echtes von dem Hund, dann hat der echte Hund natürlich einen Nachteil.
Ich frage mich auch, also einerseits ist es natürlich schon so eine Dystopie, wir reden ja auch schon seit ein paar Jahren über Echokammern und dass die immer kleiner werden und das wäre ja dann die kleinste Echokammer der Welt, wenn einfach nur noch ich mit meinem Handy da sitze und das Handy gibt mir irgendwas, was ich in dem Moment brauche und es ist gar kein anderer Mensch mehr am Ende von irgendeiner Leitung. Ich frage mich aber auch, ob das funktionieren kann oder ob es nicht doch das, was mein Gehirn anspricht in dem Moment, schon so eine Faszination ist mit dem, was Menschen machen, also ob das noch so eine Verbindung zu was Echtem braucht, um auf Dauer zu funktionieren. Oder ich weiß nicht, du hast viel AI-Slop gesehen in letzter Zeit.
Zu viel, ja.
Man bleibt trotzdem drauf hängen, auch wenn man weiß, das ist einfach alles, das sind irgendwelche Monster, die es nicht gibt.
Ja, das Interessante ist, es gibt ja eben nicht nur, kommt aus der Maschine und ist vom Menschen. Wir haben ja angefangen mit etwas, also Faust ist echt und Harry Potter ist echt. Und ich glaube, also das Buch gibt's wirklich, ja, will ich damit sagen. Und wenn unsere Hörerin da so viel Spaß hat, sich quasi selber nach Hogwarts zu transportieren mit dem Chatbot, dann liegt das ja daran, dass sie das verbindet mit diesen echten, also mit den Geschichten, die halt existieren. wenn man das jetzt einfach wegnehmen würde, diesen Unterbau, dann würde mir das nicht so viel geben. Das heißt, es kann schon so einen Zwischenraum geben, weil ich glaube, dieser Zwischenraum, der kann eigentlich ein ganz spannender Weg sein, vielleicht um auch Dinge zu entdecken, zu denen man sonst nicht so viel Zugang hätte, ein Weg rein sein, vielleicht irgendwas kennenzulernen oder auch einfach was zu vertiefen. Also ich muss eben nicht 20 Mal Harry Potter lesen, ich muss nicht nur immer die Filme sehen, ich kann auch mal was Neues machen. Das war ja auch immer der Gedanke hinter Fanfictions zum Beispiel. Fans schreiben die Geschichten weiter, stellen sich vor, wie das wäre. Jetzt kann man das so ein bisschen mit dem KI-Assistenten machen. Solange es Spaß macht und solange es nicht so viel Spaß macht, dass man verdurstet dabei, finde ich es schon gut.
Ich finde es schön, dass sich gerade hier auch für einen kurzen Moment eine kleine Menschentraube gebildet hat da hinten. Leute sind vorbeigegangen und stehen geblieben, als du gesagt hast, Harry Potter ist echt.
Das können wir hier verkünden, ja, auf dieser Bühne.
Nee, aber ich finde, du hast total recht, weil das ist so die Kehrseite von diesem Kulturpessimismus immer. Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt halt ein paar hundert Jahre später nicht sagen, oh, ganz, ganz schlimm, dass die jungen Mädchen alle lesen, anstatt zu stricken, sondern dass wir halt erkennen, was das Schöne ist daran, sich mit Geschichten auseinanderzusetzen, mit Kunst auseinanderzusetzen oder einfach unterhalten zu werden und dass das ja auch im besten Fall unsere eigene Kreativität befeuert. Da könnte man eigentlich sagen, wenn das interaktiver wird wieder, ist es nicht sogar ein bisschen besser, weil man weniger passiv ist und eben nicht nur das konsumiert, was jemand anders gemacht hat, sondern auch noch mehr selber angeregt ist, vielleicht seine eigene Geschichte weiterzuschreiben, sein eigenes Gegenstück, das man dem Chatbot geben will, eben besonders schön zu machen.
Vor allem, wenn man einmal anfängt mit diesen Gesprächen, dann hört man auch relativ schnell auf, damit einfach nur kurz zu sagen, mach weiter, sondern dann hat man immer konkretere Ideen, wie man gerne hätte, dass es sein sollte und dann hätte man gerne das und es wäre aber interessant, wenn jetzt das passieren würde. Also das ist, ich habe selber einiges an Fiction geschrieben, ich habe ein paar Hörspielserien geschrieben zum Beispiel und dieser Prozess ist sehr ähnlich. Also das Ergebnis ist meistens nicht so, dass ich sagen würde, das ist jetzt so gut, wie wenn das jetzt ein echt toller menschlicher Autor oder eine menschliche Autorin geschrieben hätte, aber der Prozess dahin, also dieses Prompten, das Rausfinden, wo möchte ich eigentlich hin mit dieser Idee, das ist schon sehr kreativ. Da passiert sehr viel Spannendes im Gehirn und auch nicht unbedingt nur Schlechtes. Also wir kommen jetzt zumindest in die positive Ecke der Folge am Ende. Dann überlegen wir uns doch noch, wie können wir denn noch sicherstellen, dass wir nicht alle, dass der Sinn unseres Lebens nicht auf den einer knienden Waldameise geschrumpft wird, sondern erweitert, vielleicht sogar mit KI. Wie machen wir das?
Also ein Gedanke, den ich wichtig finde, ist dieses Aktive versus Passive. Also das ist auch, glaube ich, das, was wir merken, was Spaß macht oder keinen Spaß macht. In dem Moment, wo ich irgendwie wirklich das Gefühl habe, ich bin das Opfer von meinem Handy geworden und scrolle nur und interagiere gar nicht mehr richtig mit dem Content, mach mir keine eigenen Gedanken, weil ich die Zeit dafür gar nicht habe, weil jedes Video nur ein paar Sekunden lang ist. Das ist das, was sich nicht gut anfühlt. Aber wenn ich was anschaue, lese, anhöre, wo mich die Gedanken, die da drin sind, inspirieren, mir meine eigenen Gedanken zu machen, dann ist wieder alles gut. So, dann ist es mir auch egal, ob das jetzt Hochkultur ist oder halt ein KI-generiertes Video von einem Monster vielleicht. Hauptsache, es tut was mit mir. Und das ist ja was, das man steuern kann. Ne? Also ich glaube auch, egal mit welchem Medium ich mich auseinandersetze, ich habe ja die Wahl, wie ich das mache.
Ich habe vor schon einer Weile mal etwas gesehen, das war von einem Marketing-Typ, Ferris Jacob, der hat so eine Art Medienpyramide entworfen, also wie die Ernährungspyramide im Grunde genommen. Wir haben unten unsere Basis, die ganz gut für uns ist, mit Gemüse und so weiter und dann je da weiter wir nach oben gehen, desto schlimmer wird's. Ich glaube, die Ernährungspyramide ist mittlerweile gecancelt, ich glaube, das macht man nicht mehr,
nee,
aber das Konzept leuchtet ein zumindest. Und er meinte, eigentlich braucht man sowas eben auch für den Medienkonsum, also es gibt Dinge, die sind ganz toll für einen, so ganz unten hat natürlich Theater auch und Kunst und so weiter, aber ich glaube, das muss auch nicht nur sowas sein. Und dann, je weiter man nach oben geht, desto schwieriger wird es und also das heißt nicht, dass man das gar nicht mehr machen darf, also, aber man sollte sich einfach bewusst sein, was man da macht, aus dem gleichen Grund, aus dem man vielleicht jetzt nicht nur Chips isst den ganzen Tag, sollte man nicht nur den ganzen Tag auf TikTok sein, aber wenn man halt mal 10 Minuten auf dem Klo ist das jetzt auch nicht so furchtbar. Also da wird man jetzt nicht tot von.
Wobei das mein Neujahrsvorsatz in den letzten paar Jahren jedes Jahr war, dass ich mein Handy nicht mehr mit aufs Klo nehme, weil ich dachte, das wäre ein Anfang.
Das sind die besten Neujahrsvorsätze, die man jedes Jahr wiederholt. Da genau. Merkt man, dass das eine richtig gute Idee war. Ja,
ja, aber wir haben über die Algorithmen geredet, die uns das erschweren, dass wir unsere eigene Entscheidungskraft da einbringen und wirklich bewusst konsumieren. Es gibt aber jetzt auch, das finde ich ganz spannend, in den letzten Jahren immer mehr Ansätze zu sagen, okay, dann lassen wir das halt nicht zu, dass diese Algorithmen so funktionieren, dass sie einfach in unser Suchtzentrum sich direkt reinhacken, sondern können wir nicht die sozialen Medien auch so umgestalten, dass wir beispielsweise wieder mehr Kontrolle selber haben, wie der Feed aussehen soll. Also früher gab es TweetDeck. Ich weiß nicht, wer das kennt oder wer das benutzt hat. Ich spreche jetzt immer wie so eine mittelalte Internetperson.
Erzählst vom Krieg, ja, genau, früher genau. TweetDeck.
Ja, aber ich fand das eigentlich total schön. Ich finde es gut, wenn mir ein Algorithmus dabei hilft, interessante Leute zu finden, interessante Ideen zu finden, auf die ich sonst nicht kommen würde. Aber ich finde es auch schön, wenn ein Teil von dieser Kuration auch mir überlassen ist. Also wenn ich wirklich sagen kann, das interessiert mich, der Person möchte ich folgen. Und so war das früher und es könnte wieder so sein. Und da gibt es Ideen wie das Fediverse, neue Plattformen, die das eben stärken wollen, dass man mehr Kontrolle über den Algorithmus wieder selber hat. Und also das ist jetzt eine gesellschaftliche Idee, nicht was, wo man sofort individuell starten kann. Aber das ist schon was, wo ich denke, ich glaube, in die Richtung geht es und dann sieht die Zukunft auch nicht mehr so schlecht aus.
Aber nach dieser Kontrolle muss man natürlich greifen. Das ist das Problem. Die wird einem nicht von alleine gegeben, sondern da muss man sich schon ein bisschen Mühe zumindest dafür geben, aber es geht schon.
Wenn man sagt, man mag das nicht, man möchte dem auch ein bisschen entgegenwirken oder vielleicht ein bisschen trollen, die großen Plattformen, die halt diese Algorithmen so ausrichten, dann gibt es auch ein paar ganz coole Tools. Also das ist auch so kleine Guerilla-Kriegsführung, aber es gibt zum Beispiel Tools, die man im Browser installieren kann, die dann einfach alle Werbeanzeigen anklicken, die irgendwo sind. Und im Hintergrund quasi die Datensammlung für das Unternehmen kaputt machen, weil das Unternehmen dann nicht mehr weiß, was Marie interessiert hat, sondern einfach denkt, jede Werbeanzeige ist interessant. Es gibt auch ein Tool, was einfach random Webseiten aufruft und verschiedene Suchanfragen reinschickt. Also quasi die Idee, ein bisschen das Gegenteil von einem Adblocker oder das Gegenteil von den Tools, die versuchen, für mich Datenschutz zu machen, einfach zu sagen, okay, wir machen diese Datensammlung schwieriger, indem wir einfach so viele Daten da reingeben und einfach, wenn ich jetzt, während ich in der Dusche bin, mein Laptop läuft und sucht einfach jede Minute eine andere Sache auf Google, dann macht das es auch ein bisschen kaputt, diese Aufmerksamkeitsindustrie.
Vielleicht als Abschlussgedanke, ich habe neulich von einer Mutter gehört, die regelmäßig in dem TikTok-Feed ihrer Tochter ist und immer auf den schlechten Videos schnell weitergeht und dann bei den guten Videos so länger drauf bleibt, damit sie mehr lernt von ihrem Feed. So kann man das auch machen, aber du hast mich jetzt auf die Idee gebracht, das Gegenteil zu machen, nämlich einfach immer auf die scheußlichsten, unangenehmsten Videos drauf zu gehen, damit sie keine Lust mehr hat, die App aufzumachen. Ich weiß auch nicht, was passiert. Ich kriege immer nur die ganze Zeit Bohrmaschinen-Videos oder wofür man sich eben nicht interessiert.
Ist auch eine Form von Kuration, genau. Vielleicht müssen wir einfach öfter mal Handy tauschen und uns gegenseitig da einfach ein bisschen Unruhe reinbringen in diese Algorithmisierung.
Freunde tauschen Algorithmen miteinander. Sehr schön. Das war unsere Spezialfolge von der Leipziger Buchmesse von der KI-Podcast. Sowohl für diejenigen hier im Raum, die uns vielleicht zum ersten Mal gehört haben, als auch natürlich für diejenigen zu Hause. Wir freuen uns über jede Empfehlung, vielleicht auch von dieser Folge an eure buchbegeisterten Freundinnen und Freunde. Uns gibt's auf der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Und ihr dürft uns gerne ansprechen, wenn ihr noch Fragen habt. Oder ihr dürft uns auch eine E-Mail schreiben an KI-Podcast, alles zusammen, kipodcast@br.de. Da freuen wir uns immer über Fragen und dann kommt ihr vielleicht auch mal in der Folge vor, so wie heute Felix und Maria.
Und wenn ihr auf der Suche nach einem Podcast seid, der sich nicht nur eine Woche, sondern jede Woche mit Büchern beschäftigt, dann empfehlen wir Eat, Read, Sleep vom NDR.
Hey, hier kommt jetzt noch ein Podcast-Tipp. Wir sind
Jan,
Daniel,
Katharina
und wir machen für euch den Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep.
Bücher-Podcast?
Klingt unsexy?
Moment, wir machen ja keinen klassischen Ich-erzähle-euch-was-ihr-lesen-müsst-Podcast, nein.
Wir diskutieren über Elfensex im Fantasy-Roman.
Wir bringen Lieblingsbücher mit, Bestseller, Klassiker, Liebesromane, krasse Literatur.
Für alle Lesetypen und auch für Leute, die gar keine Zeit haben zu lesen.
Ja, die können ja stattdessen unseren Podcast hören.
Ja, genau, quasi als Leseersatz.
Abgesehen von Buchtipps und gelegentlichen Verrissen gibt es auch Interviews mit Büchermenschen bei uns.
Die All-Time-Favorites der HörerInnen.
Und jede Menge Fun-Facts rund um Literatur.
Eat, Read, Sleep findet ihr in der ARD-Audiothek.
Am besten direkt abonnieren und Teil unserer Community werden.
Wir haben nämlich auch Fanclubs in ganz Deutschland.
Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.